Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline Jackie Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Ich freue mich sehr. Ich bin heute hier zu Gast, habe mich wieder mal selber eingelernt, gerade an einem Ort, und bin beim Timon Schwarz von Natürlich Schwarz in Tägerwil.
Ja, hallo miteinander.
Danke vielmals, dass wir hier sein oder ich darf hier sein und das weiter nach außen tragen heute. Und wir haben heute gerade gesagt, als wir das aufgenommen haben, hat es angefangen zu regnen. Letzte Woche, als wir es aufnehmen wollten, ist Heuwetter gsi und ich habe das schon so ein bisschen gespürt, es könnte sein, dass ein Termin ins Wasser fällt. Um da vielleicht gerade mal den Einstieg zu finden, wie ist denn da, wenn du jetzt siehst, es ist eine Woche Sonne da und das Gras ist so hoch, wie ist da dein Vorgehen oder was macht da mit dem Landwirt?
Ja, es ist eben nicht ins Wasser gehalten, aber Landwirtschaft ist ja so, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich auf morgen und da muss man sich dran halten. Mhm. Es ist zum Teil eine Tagessache, eine Minutensache. Wenn das Wetter passt, wenn die Situation passt, wenn die Umstände stimmen, dann musst du deine Task erledigen, weil nachher ist vielleicht Sport. Jetzt gerade beim Heu nachher regnet es wieder einen Monat. Mhm. Denkst du, ja, heute habe ich anders vor, mach es doch morgen, dann langt es genau nicht. Und da holt die ein, da hat noch einen ganzen Rattenschwanz. Also darum.
Da musst du reagieren.
Da musst du reagieren, du musst flexibel bleiben, die Leute müssen flexibel bleiben. Das ja. Ist einfach so.
Ja, und das ist vielleicht ganz anders, wie sich andere Menschen arbeiten gewöhnt sind, oder? Da hat man vielleicht manchmal auch gar nicht auf dem Schirm, dass da jetzt könnte so sein, dass jetzt sofort muss irgendetwas reagiert werden, weil eben die Natur maßgebend ist für das, was du machst, oder? In dem Sinn.
Die ist maßgebend, das ist auch maßgebend, deine Flexibilität für den Erfolg, den du nachher hast. Mhm. Gerade jetzt andere, die Ackerbau betreiben, da kommt es darauf an, ob du 2 Stunden vorher oder nachher reinfährst, was es für eine Auswirkung hat, gerade speziell im biologischen Landbau. Das ist auch und so. Und da siehst du die Leute, die es im Griff haben, wie Felder aussehen.
Ja.
Und andere, die ich dann nicht so spüren.
Gerade auch heute, wo es jetzt wieder seit langem mal regnet. Wir haben, die letzten 2 Monate sozusagen keinen Regen gehabt. Und ich habe jetzt gerade gedacht, als ich hier hingefahren bin zu dir, also nicht auf deinen Feldern, sondern auf dem Weg hier hin, du merkst ganz genau, wo der Boden wie der Weg ist. Weil an den Orten, wo der Boden sehr verdichtet ist, liegt einfach jetzt nach dem Regen, der kann gar nicht aufgenommen werden, oder?
Das ist richtig, das siehst du sehr gut. Im konventionellen Landwirtschaft mag da noch recht viel verträgen. Man kann dann einfach aufdüngen oder so. Aber im biologischen Landbau bedeutet ein schlechter Boden Ertragsverlust, Ertragsausfall, nein, das magst du nicht vertragen. Du bist gezwungen dazu, am Boden Sorge zu haben. Der Boden ist das, was dir Grundlage gibt.
So, oder?
Und wenn ich dir jetzt vielleicht kann erzählen kann, was biologischer Landbau ist, ist das auch nachvollziehbar, warum das da so ist.
Das steigen wir nachher ganz tief noch ein, unbedingt, weil das ist so meine Intention für die heutige Folge, dass das jeder, der den Podcast nachher hört, versteht, warum das so etwas Wichtiges und Maßgebendes ist. Wir steigen jetzt aber mal noch ein mit dir. Und zwar gibt es eine Frage, die ich immer zuerst stelle, weil das der Wurzelgespräche-Podcast ist. Und zwar, wo sind so ein bisschen deine Wurzeln oder was gibt dir für dein Leben tiefe Wurzeln?
Also meine Wurzeln sind tatsächlich hier an dem Ort, auf dem Betrieb. Das habe ich lange nicht gemerkt. Ich bin ganz einen anderen Weg gegangen. Natürlich aufgewachsen auf dem Bauernhof und immer ein bisschen dabei gewesen, aber sehr passiv, das hat mich nicht so interessiert.
Ja.
Und ich habe dann Mechaniker gelernt, Maschinenbauingenieur studiert und dann ist es darum gegangen, was passiert mit dem Hof? Ich habe 2 Geschwister, die haben den nicht wollen, einfach nicht. Ich habe sogar einen älteren Bruder, der ist gelernter Bauer. Mhm. Der wohnt noch jemand anders, der will nichts mehr mit Landwirtschaft. Und dann hat mir mein alter Chef gesagt, Tim und der Hof, das ist eine einmalige Gelegenheit. Hm. Du bist jung, du kommst für verhältnismäßig wenig Geld eine riesige Sache über. Wir wohnen sehr schön und wir haben zudem eine pestizidfreie Landwirtschaft, eine pestizidfreie Umgebung schon seit Dekaden. Und du kannst da jetzt nehmen oder nicht, aber es ist eine einmalige Chance. Nachher ist die weg. Und wenig Menschen haben die Chance. Und dann hat mir das eingeleuchtet. Das sind da meine Wurzeln. Die Heimat, die gesunde Umgebung, die schöne Aussicht, die wir da auf dem Betrieb haben.
Ja, kann ich bestätigen. Wir sitzen da gerade so, dass ich die voll im Blick habe.
Ja, und dann ist mir da erst bewusst geworden. Ja,
man lebt. Du hast jemanden fremd gebraucht, Entschuldigung, wenn ich da einsteige, weil das finde ich manchmal so spannend. Du hast eigentlich deinen Chef gebraucht, der dir ein bisschen die Augen geöffnet hat in dem Bereich, um es vielleicht aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen wahrnehmen auch.
Das war der absolute Ausschlaggeber. Um die Entscheidung dann zu machen, das ist relativ schnell gegangen. Dann ein Quereinstieg, Direktzahlungskurs. Also er hat nicht gelangt für eine Lehre. Mein Vater ist pensioniert worden, dann muss man reagieren oder eine Übergangslösung haben. Aber er hat mir die Augen geöffnet. Dass man dabei nachher auch einen schweren Rucksack mitbekommt, da wird dann nach und nach bewusst. Aber trotzdem bin ich froh. Ich war dann 27, als ich übernommen habe, einen für Schweizer Verhältnis mittelgroßen Betrieb mit damals 5 Mitarbeitern. Jetzt sind es 7 im Moment. Und ja, dann ist man in dem Alter und ist da, hat es geschafft, hat Land, hat Boden, hat ein Haus, hat ein Heim. Mit viel Arbeit verbunden, aber an sich bin ich schon mal angekommen.
Ja, sehr, sehr schön, auch vom Bild her irgendwie das Wort zu nehmen oder wie viel wert das auch ist, eben überhaupt so viel Land dürfen zu bewirtschaften oder mit der Natur zu nehmen. Ich sage immer so, ist ja, das Land an sich gehört uns, vielleicht so laut Schweizer Recht auf dem Papier, aber wenn man es im grossen Ganzen sieht, ist es ein Teil von der Natur, einfach, wo man die Möglichkeit hat, zum mit dem Land zu wirken.
Wie da siehst ist du so. Das ist es so. Aber es ist ein riesen Privileg, als einzelner Mensch so viel Land können zu besitzen. Es ist ja auf dem Buch, also es gehört mir und ich kann über das verfügen und ich mache, was ich will, in der Hoffnung, dass natürlich von den Leuten also etwas Schlaues daraus gemacht wird, aber sonst kommst du nicht an so viel Boden an.
Ja.
Und es heisst ja auch, ich habe jetzt zufälligerweise oder glücklicherweise einen Hof mit um den Hof, wo man direkt 20 Hektar arrondiert, das ist noch mehr Fläche, aber jetzt um den Hof und da hast du auch tatsächlich deine Ruhe, oder? Und dann nachher ist von den Leuten ja auch die erste Frage, wenn du den Hof übernimmst, jetzt kannst du Bauland verkaufen, sage ich. Das ist wirklich eine dumme Idee. Was willst du denn machen, wenn du Bauland verkaufst? Dann hast du vielleicht viel Geld. Und was ist denn dein Ziel mit dem Geld? Ja, dann fängst du an überlegen, denkst du, ja, kaufen wir neu mit Boden, oder? Und ein schönes Haus. Habe ich schon, ist alles da. Also du behaltest den Boden. Und das ist schön. Du hast deine Ruhe, es kann dir auch niemand aus rein persönlichen Gründen Häuser vor die Schnurren bauen oder irgendetwas, sondern
eine gewisse Freiheit auch, wo da damit.
Ja, also und Platz einerseits, und Raum, ja.
Einerseits ja, andererseits natürlich auch dann wieder eine gewisse Eingeschränktheit rein vom Arbeitsumfeld und von der Arbeitslast her vielleicht auch. Oder? Also einerseits frei und andererseits auch dann wieder angewiesen darauf, dass man kann reagieren auf die Gegebenheiten.
Richtig.
Genau. Gut, also nimm uns aber noch mal kurz mit dort an, wo du dann die Entscheidung getroffen hast, nachdem dein Chef so ein bisschen gesagt hat, hey, das ist eine einmalige Chance, da musst du zugreifen. Du hast dann gekündigt, nehme ich auch bei deinem Job und eben mit dem Direktzahlungskurs, das ist so, ich sage jetzt mal, die schnellste Variante, um den landwirtschaftlichen...
Das bürgerliche Bodenrecht zu erlangen. Also man muss ja das bürgerliche Bodenrecht haben, damit man Landwirtschaftsland kann kaufen. Da kann man sonst als Normalsterblicher nicht. Also es ist nicht unendlich kompliziert, um das bürgerliche Bodenrecht zu bekommen, zum Beispiel durch eine landwirtschaftliche Ausbildung oder es gibt auch andere Wege, wie jetzt ein Direktzahlungskurs, der schnellste Weg ist.
Ja. Das hast du dort gemacht denn, und dann ist relativ rasant gegangen, so wie das tönt hat, und du hast dann schnell übernommen.
Das ist rasant gegangen. Also ich habe dann reduziert, als Maschinenbauingenieur bin ich am Arbeiten, ich habe dann reduziert, um die Ausbildung zu machen, um auch einmal ein, zwei Tage auf meinem zukünftigen Betrieb reinzuschnuppern, lernen mit Kühen umzugehen. Kühe mich gar nicht interessiert. Ich war nie im Stall, auch als Kind nicht. Um dort mal einen Stall machen und zum Anfangen reinkommen. Und dann ist auch der Zeitpunkt der Übergabe gekommen, im Januar 20. Dann habe ich reduziert in meinem externen Job auf 50%, aber schon im Januar direkt, ich bin nicht mehr ins Geschäft gekommen, ich war dann 10%. Und dann nach 3 Monaten hat man dann gemerkt, kein Sinn, Bauern ist einfach wirklich kein Nebenjob. Also sicher nicht, wenn es ein Gewerbe ist, also Gewerbe spricht man aber eine gewisse Grösse.
Das ist da mit dem Sack.
Das ist ein Sack, das ist da mit dem Sack. Also ab einem Standardarbeitskraft oder Sack ist man ein Gewerbe. Wir haben etwa 5,5 da. Das würde auch bedeuten, dass man theoretisch Arbeit hat für 5,5 Leute. Aber die Berechnung tut vieles nicht beeinflussen lassen. Das ist eine offizielle Berechnung. Tut vieles nicht beeinflussen lassen, wo ich bei mir mache, zum Beispiel Hofverarbeitung. Also das ist wirklich, habe ich noch ein bisschen mehr. Genau, und dann nachher, also nach 3 Monaten haben wir gemerkt, mit meinem Arbeitgeber, das funktioniert nicht.
Ja.
Ich habe dann ganz gekündigt. Ich habe auch den Lohn, den ich bekommen habe, wieder zurückzahlen müssen, weil ich habe ja 50% Lohn bekommen und 10% der Stunden leisten können. Das war speziell. Ja, und seit dort bin ich dann voll auf dem Betrieb. Habe dort meine Visionen und meine Ziele ausgearbeitet und bis auch am Umsetzen. Es geht auch vorwärts. Geht auch da, dass ich nicht mehr 50% auswärts arbeite. Kann man auch vorwärts machen auf einem Betrieb.
Also, ja. Also wenn du deine ganze Energie jetzt da reingibst, merkst du auch einen Unterschied zum Anfang, wo du gemerkt hast, es fehlt eigentlich immer so ein Teil von deiner Präsenz vielleicht auch da auf dem Hof.
Absolut. Und also das ganz Ausschlaggebende ist, dass ich eben vorher als Maschinenbauingenieur geschafft habe, ganz eine andere Welt, ganz eine andere Lohnklasse, ganz eine andere Arbeitsstruktur, locker, entspannt, also natürlich produktiv, die Leute braucht es und die bewirken viel. Aber dann kommt man in die Landwirtschaft und denkt, leck, was passiert denn da noch, was macht denn ihr? Der gesamte Arbeitsvertrag, wo man sich freiwillig daran halten kann in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist vom Arbeitsgesetz ausgeschlossen. Man kann Leute zu jeder Bedingung anstellen.
Ah, spannend.
Es gibt aber einen Normalarbeitsvertrag, wo die meisten sich daran halten oder wo auch für gewisse Direktzahlungen schon vorgeschrieben ist, dass man sich daran halten. Der beschreibt 55 Stunden Woche, das ist Kanton Thurgau, bei einem Mindestlohn von 3.350, wenn ich mich recht besinne. Das ist Landwirtschaft in der Schweiz und das sind 10 Stunden im Tag, an 5,5 Tage in der Woche. Und da ist ja dann auch die 10 Stunden, das sind auch harte Arbeit. Und viele gehen auch über die 10 Stunden, gerade in der Saison, sagen dann im Winter, machen wir ein bisschen weniger. Oder?
Ja.
Und denke ich, da ist jetzt also nicht mehr im Verhältnis.
Ja.
Und mit dem Bild bin ich da hergekommen. Und ja, ich merke auch, ich muss auch Leute zu ähnlichen Konditionen, also Mindestlohn habe ich nicht, natürlich sind wir viel drüber mit dem Lohn, aber auch die Arbeitsstunden, ich muss mich irgendwo an dem orientieren, sonst geht die Rechnung hin und vorne nicht auf. Aber ich habe das ganz klare Ziel auf dem Betrieb, das Leben und die Arbeit zusammenzubringen, zum Abläufe ringer machen, zum Slappbar machen, dass es da auch Freude macht. Zum Abkommen also mit den Stunden, zum
ja.
Nicht mehr rumkrüppeln, auch modernisieren, auch gewisse Sachen zu automatisieren, wo immer geht, oder einfach auch in moderne Technik zu investieren. Mit dem Ziel, dass es da ringer wird, dass man mit den Stunden runter kann, dass er wirtschaftlich ist, der Betrieb. Heute ist man Unternehmer als Landwirt, da wird auch unterschätzt.
Ja.
Das ist ein Unternehmen und das Gewerbe wie jedes andere auch. Wer nicht unternehmerisch oder wirtschaftlich ist, der geht möglicherweise ein.
Ja.
Also man ist nicht irgendwie dreht über den Staat oder so, dass die Zeiten sind vorbei.
Ja.
Und da gibt mir die Vision für meinen Betrieb. Da geht es her. Das ist ein Teil davon.
Das ist vielleicht auch eines von diesen Klischees, wo man vielleicht viel, oder wo ich auch schon viel wahrgenommen habe, entweder das, was du vorher erwähnt hast, mit «Verkauf doch das Land», alle Bauern sind so reich, sie haben ja die Möglichkeit, um irgendwie mit dem Land zu machen, was sie wollen in dem Sinn. Und andererseits irgendwo eher so ein Bauer, der ist ja eben unterstützt vom Staat und kann ja sowieso gut leben mit dem, was er hat. Also es sind irgendwie so Bilder im Kopf, die man immer noch hat von der Landwirtschaft in der breiten Masse, sage ich jetzt einmal, die irgendwie immer noch nicht so ganz aufgeräumt werden können.
Ja, die Bilder sind ganz tief und die sind so tief verwurzelt. Die bringst du den Menschen auch nicht raus. Von den Sachen, die du gesagt hast, triggert mich ganz viele Sachen sofort. Der mit den Direktzahlungen, der ist jetzt ein Klassiker. Die Bauern kommen ja einen Haufen Direktzahlungen über, die sind ja reich. Also nur gerade jetzt sind gerade schon zwei Sachen. Also Bauern arbeiten sehr viel. Also wenn ein Bauer reich ist, dann darf er auch mal sein. Dann
absolut.
Aber die meisten sind es nicht. Oder? Also ein erfolgreicher Bauer darf auch etwas verdienen. Und es ist sehr viel schwerer, als Bauer etwas zu verdienen. Und zwar wirklich sehr viel schwerer, als in jeglichen anderen Branchen. Wenn ich als Maschinenbauer so viel gearbeitet hätte, wie als Bauer jetzt, dann wüsste ich wahrscheinlich auch nicht mehr, wohin mit dem Geld. Das ist es so. Die Sache mit den Direktzahlungen, da ist etwas, da bringe ich nicht einmal bei meinen Kollegen aus den Köpfen raus. Man erklärt es zwar immer wieder, aber am Schluss im weiteren Gespräch geht man gleich wieder zurück auf die alte Klausel, wo man einfach sich eingeprägt hat. Direktzahlungen sind keine geschenkten Gelder.
Ja.
Da muss man mal, da ist der Punkt, da muss man klarstellen. Direktzahlungen sind Zahlungen, die man überkommt für Arbeiten oder Massnahmen, die man macht für den Bund. Das ist immer mit Arbeit verbunden. Es sind Zahlungen für Sachen, wo du keinen Markt hast. Biodiversitätsförderung zum Beispiel ist mit Arbeit verbunden, aber du kannst das nicht verkaufen.
Mhm.
Du kannst das nicht verkaufen. Vielleicht mit einem Bio-Label ein bisschen.
Ja.
Aber an sich ist das... oder Kulturförderung oder dass es bei uns im Thurgau so aussieht, wie es aussieht, mit Hochstammobstbäumen. Das ist gefördert, weil es einen massiven Mehraufwand mit Hochstammobstbäumen Obst zu produzieren.
Wieso ist das so?
Weil es hoch sind, weil es im Weg sind, Bäume.
Bei der Bearbeitung von der Fläche?
Zum Beispiel, weil du darunter Schatten hast, da gibt es Ertragsausfall, weil du die musst rundherum fahren, weil du die musst ausmähen, weil du, wir machen jetzt sogar Hochstamm-Tafelobst, das ist ganz speziell.
Das machen wir von Hand, oder?
Das wird von Hand, du musst mit der Leiter nur, statt dass du vom Boden aus kannst ernten, dann findest du nicht so viele Leute, die das machen können. Und
ja.
Das wird entlohnt. Im Gegenzug haben wir eine schöne Landschaft, im Gegenzug haben wir Biodiversität und da kannst du nicht unbedingt über das Produkt abgleichen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, warum wie man zu Direktzahlungen kommen kann, aber es ist nicht geschenktes Geld, da ist sehr viel Arbeit dahinter.
Ja.
Wenn ich sage, Direktzahlungen, das ist Geld, das ist ein sicheres Einkommen. Ich habe nicht das Risiko, dass es mir den Ertrag verhagelt, sondern die Arbeit, die ich mache, wird ganz sicher gezahlt.
Ja.
Und der Stundenlohn ist auch nicht so schlecht wie gewisse andere Sachen, die man macht, aber das ist richtig so. Sehr ein Ziel von Direktzahlung ist ja schon auch, das Einkommen der Bauern zu sichern, weil es viel über die Lebensmittel nicht möglich ist.
Ja.
Und genau, und das Klischee, man kann es noch so oft erzählen, es geht wirklich nicht in die Köpfe rein. Und wenn einer einen neuen Traktor hat, hat er Direktzahlungen bekommen. Wenn er einen neuen Stall hat, hat er Direktzahlungen bekommen. Das ist harte Arbeit, das ist Investition dahinter. Man geht auf die Bank, man rechnet die Investitionen, man holt sich einen Kredit und schaut, ob die Rechnung aufgeht. Und dann wird reingewirtschaftet. So kommt der neue Stall zustande.
Aber Alita, was hast du das Gefühl, warum sind die, wieso sind die so tief eingebrennt, die Klischees? Also, will man die vielleicht auch nicht aus dem Kopf raus bekommen?
Also Direktzahlung ist ja wirklich ein dummes Wort. Da ist schon mal der Hauptausschlaggeber. Und vielleicht kommt es ein bisschen von früher. Ich war leider früher nicht auf der Welt gewesen, aber dort hat man schon ein bisschen mit Kontingent und sicheren Abnahmemengen und festen Preisen geschafft.
Es ist kein aktueller Stand vielleicht da, den man hat, oder?
Ganz altes Bild, ja.
Ja, ja.
Mhm. Es gibt ein paar Direktzahlungen, die wirklich einfach zu verdienen ist. Aber das ist ein kleiner Teil. Es gibt ganz verschiedene Arten von Direktzahlungen.
Ja, und in die gleiche Kategorie, was du jetzt vorhin gesagt hast, was dich so triggert, finde ich super, wenn ich irgendetwas sage, was dich triggert, weil dann kommen wir da, glaube ich, tiefer auch in die Felder rein, wo, glaube ich, sehr viel mit Missverständnis prägt auch sind. Sehr viel Missverständnis oder sehr viel Fragezeichen sind bei all diesen Labels, die wir heutzutage sehen, glaube ich, auch da. Und eben, wir haben sehr viele Lebensmittelkennzeichnungen mittlerweile, aber ich glaube, das ist jetzt eine Vermutung von mir, 80-90% der Menschen blicken überhaupt nicht durch, was da alles zu bedeuten hat auf diesen Lebensmitteln drauf. Und wir in der Schweiz haben ja, ich weiß, also so wie ich es wahrnehme, eine grosse Biokultur mittlerweile und auch Demeter wird immer, biodynamische Produktionswege werden immer normaler, in Anführungszeichen, oder ich wünsche mir das vielleicht auch, vielleicht sage ich das
jetzt auch. Oder erst bekannt, ja.
Oder erst bekannt, genau. Willst du uns mal mitnehmen? Ihr seid sowohl ein biologischer Knospen, Vollknospenbetrieb, wie auch ein Demeterbetrieb. Vielleicht mal einfach, ich weiss, das sind tiefe Themen, nimm uns mal mit in die zwei Bereiche.
Ja, ich weiss nicht, was du mir würdest jetzt als Antwort geben, wenn ich dich frage, weißt Bio?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, mit Bio-Vollknospen habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt,
ja.
Weil wir bei uns auch die letzten zwei Jahre auf Bio umgestellt haben. Wir haben aber Ackerbau und Obstbäume. Und ich weiss ein bisschen, eben, es geht vor allem um Einsatz von Mitteln, also eben, dass man kein Pestizid, kein Herbizid mehr einsetzt und ja, Sorten, Bearbeitungsschritt und so weiter. Also,
ja, es ist wirklich ein weitreichendes Thema. Bio ist ein Gesamtkonzept, also auch wenn man sich jetzt zertifizieren lassen will, dann ist das nicht, ich kann jetzt nur meine Hühnchen zertifizieren, sondern der Betrieb ist gesamthaft zertifiziert, weil da hängt recht viel mit dran. Du hast schon die erste Antwort gegeben, die ein normaler Mensch gibt, wenn man von Bio redet. Das heisst, er wird weniger gespritzt wahrscheinlich oder gar nicht. Das ist die Vermutung, die man hat. Aber Spritzen ist schon mal nur ganz ein kleiner Teil und ich muss auch schon sagen, Spritzen, das ist nicht das, was Bio ausmacht.
Ja.
Also im Bio kannst du genauso spritzen, um das einmal klarzustellen, was nicht geht, sind chemisch-synthetische Stoffe. Es kommt nur Mittel zum Einsatz, die im Bio zugelassen sind, wo in der Natur vorkommen. Aber das sind nicht unbedingt unproblematische Mittel.
Was heisst, in der Natur vorkommen? Also natürlich, wie jetzt zum Beispiel Kupfer ist ja so etwas, wo man hat, oder bei den Äpfeln.
Ja, genau, wo ich gerade auch sage, das ist jetzt etwas, was problematisch ist von diesen Sachen. Es hat auch Sachen, die man hat, und man forscht, wo ich muss sagen, das ist echt gutes Zeug. Kupfer zum Beispiel, da reichert sich auch im Boden und Kupfer ist toxisch und von dem her auch nicht die Lösung. Also im Bio wird sehr viel gespritzt. Es kommt jetzt darauf an, ob man, ich sage, wenn einer Bio macht, Bio muss man können. Da ist der Unterschied, da kann man sich nicht an den Katalog halten. Da muss man im Griff haben, da muss man das Timing im Griff haben, das Wetter im Griff haben, Zeitpunkt. Und man muss auf andere alternative Methoden setzen, wie Biodiversität, um gewisse Sachen in Schach halten. Die Grundlage des Bio, und das ist bei allen Betrieben, so ist der Boden. Es ist nicht nur mit den Pestiziden so, sondern auch mit dem Dünger. Du darfst nicht chemische Dünger verwenden, Präparate oder Böllchen, sondern du tust den Boden füttern, also mit biologischem, mit organischem Dünger. Da können Pellets sein oder Wiese oder irgendetwas, Kompost, wo man her tut. Und der Boden, Mikrobiologie, tun die Nährstoffe umsetzen in pflanzenverfügbaren Nährstoffe.
Das sind unsere Helfer im Boden, das die Bodenlebewesen. Ja.
Und das bedeutet, die Helfer braucht es. Also Bio ist die Grundlage des Lebens. Also die Käfer, die Würmchen, die braucht es alle. Und wenn es sie nicht hat, hast du keinen Ertrag. Das ist die Grundlage. Ob einer auf Bio umgestellt hat, aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Überzeugung, alle müssen anfangen mit dem Leben. Und dann hat es ganz weitreichende weitere Aspekte, wie faire Arbeitsbedingungen oder Biodiversitätsförderung. Oder da gehört alles mit, wenn man will, zertifiziert sein. Das ist Bio. Aber immer noch kann industriell sein. Bio ist zum Teil sehr industriell. Und wenn jemand überzeugt ist, also man kann auch viel weiter gehen, überzeugte Biobauern gehen auch viel weiter als die Richtlinie. Und wenn ich muss sagen, für das gibt es, oder wenn man sich als Konsument will entscheiden, wenn man dann aufs Demeter-Label geht, dort treffe ich, das ist relativ eine kleine Community, 400-500 Bauern in der Schweiz, da sind überzeugte Biobauern. Die sind auch im Herz dabei. Da gibt es auch viel bei den normalen Biobauern, das will ich gar nicht unterstellen. Aber es gibt immer noch Biobauern, die einfach aus wirtschaftlichen Gründen auf Bio umstellen, wenn ich bei Demeter-Bauern definitiv nicht sehe. Und das Demeter-Label, dort muss ich sagen, wenn mich jemand fragt, was ist Demeter, ist meine Antwort, das ist das, was du dir unter Bio vorstellst. Das ist meine Antwort auf das. Und, dort geht es dann viel in Richtung weniger Spritzen. Es darf tatsächlich immer noch gespritzt werden, das ist mal eine Ernüchterung. Aber weniger und es ist strenger limitiert und gewisse Sachen sind noch ein bisschen mehr limitiert. Es ist sicher das absolut biologischste Label in der Schweiz. Und dann kommt aber Tierwohl dazu. Da ist im Bio auch schon, aber im Demeter mehr Platz. Man darf Tiere nicht mehr verstümmeln, also enthornen, eine wesensgerechte Tierhaltung, biologisches Gleichgewicht, geschlossene Kreisläufe. Das ist noch ein weitreichendes Rat, das kann ich vielleicht nachher schnell erklären.
Unbedingt.
Extensivität. Man schaut im Demeter einfach auf die Bedürfnisse von den Tieren und von der Natur und nicht umgekehrt. Im Demeter tust du statt etwas bekämpfen, tust du etwas stärken. Statt etwas abspritzen, tust du Pflanzen stärken. Das macht man mit mit der gesunden Natur oder mit biodynamischen Präparaten, wo du Widerstandsfähigkeit und Robustheit und Vitalität an einer Pflanze gibst oder an einem Tier, statt irgendetwas zu bekämpfen. Präventiven Einsatz von Antibiotika ist verboten, ist auch nicht nötig. Man sollte erst ein Tier behandeln, wenn es wirklich nötig ist. Und wenn, darf man auch. Und das ist wichtig, einfach so Sachen. Das ist Demeter. Demeter hat auch esoterische Aspekte. Hinter denen, das sind wir relativ gleich, andere stehen voll dahinter, für die ist das Wichtigste. Für mich ist es das andere, was ich jetzt erzählt habe. Leben und Leben lassen. In einem Demeter-Betrieb hat jede Lebensform ihren Platz. Ob es ein kleiner Wurm ist, eine Bakterie, ein Tier, ein Mensch. Jeder hat da seinen Platz und ist ein Teil vom Ganzen.
Und auch der Mensch noch als Teil. Also da finde ich manchmal so spannend, weil man vergisst manchmal in dem Ganzen den Mensch auch wieder mit drin zu nehmen. Also der Mensch, in anderen Systemen ist ja der Mensch immer so das Nonplusultra. Aber ich finde es irgendwie so wichtig, um dann auch wieder zu sagen, wir als Menschen haben unseren Teil ja dann auch und wir müssen uns ja in dem Sinn auch integrieren in die Form von Landwirtschaft. Also du bist ja auch ein Teil von deiner biodynamischen Landwirtschaft, oder als Mensch?
Das ist genau so. Und der Mensch ist wichtig da bei uns. Ich versuche auch, da ein soziales Konstrukt zu schaffen, dass man da ein Miteinander hat. Und, weil ja, wir sind die, die es am Schluss steuern. Wir sind immer noch die, die Tiere im Stall haben. Die Tiere an sich würden gerne draußen rumsäckeln. Aber wir haben da irgendwie immer da produktiv sein und haben so Konstrukt geschaffen.
Ja.
Es sind immer noch wir, die das im Griff haben. Das ist es so.
Welche Tiere hast du bei dir auf dem Hof?
Ich habe bei mir Kühe und Hühner. Für Demeter steht die Kuh im Zentrum.
Ja.
Kuh ist da, um den Kreislauf zu schliessen, vielleicht um auf den Aspekt zurückzukommen. Kühe sind meine Düngerlieferanten. Oder, also ich habe genauso viele Kühe, wenn ich habe, die ich mag nähren, von meinem eigenen Land, das Grünfutter. Und die geben mir genau den Dünger, den ich habe, also den Mist, für meine Kulturen. Und also für Wiesen, für Äpfel, für Äcker, habe ich ausschließlich meinen Hofdünger. Wenn ich mehr Kühe hätte, hätte ich zu wenig Futter.
Müsste ich zukaufen
und hätte eine Überdüngung. Und wenn ich weniger habe, dann würde funktionieren, aber dann hätte ich nicht ausreichend düngt und entsprechend schwächere Erträge. Da ist der geschlossene Kreislauf. Für das steht Demeter. Und für das ist die Kuh da. Und die hat noch ganz viele andere positive Effekte, die sie hat durch ihr Dasein. Es geht ein Demeter-Betrieb ohne Tier zu haben. Das ist kein Problem. Ein Gemüsebauernbetrieb macht sich keinen Sinn, dass er Kühe hat. Oder es gibt natürlich die, aber ich meine, auf einem Salatfeld will man jetzt auch nicht vorher gemistet haben. Man kann auch natürlich anders düngen, aber grundsätzlich sagt man so, die Kuh muss dabei sein. Darum gehört die Kuh da an. Für mich ist, also ich habe jetzt immer von Demeter geredet, wie das muss sein und warum das da so ist. Mir hingegen, Demeter ist das Label, das am besten zu dem passt, was wir machen. Es gibt für das, was wir machen, bin ich gar nicht speziell darauf eingegangen, gibt es kein Label.
Wie stehst du grundsätzlich zu Labels, um da vielleicht noch kurz einhaken? Weil ich bin da so ein bisschen ambivalent.
Ja. Labels sind ein guter Weg zum Vermarkten. Ein Mensch, der Bio kauft, der glaubt, dass das biologisches Produkt ist. Mit dem kann ich Produkte verkaufen an jemanden, der mich nicht persönlich kennt. Das ist zertifiziert, das ist eine Zertifizierungsstelle, die da anweist, dass ich die Sachen einhalte. Und der Konsument kann davon ausgehen, dass das ein Biobetrieb ist.
Ja.
Das ist nützlich. Aber hingegen gibt es auch eben, was wir uns jetzt am meisten abheben, ist die pestizidfreie Landwirtschaft.
Und zwar seit über 50 Jahren, wenn ich da richtig gelesen habe.
Seit über 50 Jahren keine Spritze mehr auf unserem Betrieb. Ich habe nicht einmal eine, ich weiss nicht einmal, wie es geht. Da ist es so. Und für da gibt es kein Label, weder Bio noch Demeter oder irgendetwas. Das habe ich vorher erklärt. Viele Demeter-Bauern praktizieren das tatsächlich, zum Glück, weil sie überzeugte Bio-Bauern sind. Aber es gibt kein pestizidfreies Label. gibt es einfach nicht. Also für da muss ich eigentlich direkt vom Markt. Also jeder Kanal, den ich gebe, ist das Produkt eine Art degradiert. In dem Sinn. Aber trotzdem ein hochwertiger Kanal. Und dann gibt es noch politische Sachen. Ich tue mich politisch grundsätzlich nicht äußern, aber gerade jetzt BioSwiss, die sich bei der Trinkwasser- und Pestizidinitiative dagegen gewehrt haben, aktiv gegen biologische Landwirtschaft, mit ganz speziellen Gründen, weil sie Angst hatten, dass sonst alle Bio, alle, sind ja alle den Bauern dann Bio und dass dann der Markt zusammenbricht und die Preise sinken. Und das kommt von einer Bio-Organisation, wo ich dann muss sagen, mit meinen Geldern und von den anderen zahlen die da, ich bin ganz anderer Meinung. Und dann bin ich auch dann noch zum Sagen, stehe ich nicht mehr dahinter.
Ja.
Bio-Label brauche ich nicht mehr.
Ja, ja.
Das BioSwiss. Trotzdem im Moment, ich beliefere noch Bioläden und brauche ich das noch. Aber das war ein bisschen schwierig dort.
Wie fändest denn du das? Ich habe immer das Gefühl, es sollte normal sein, dass Bio-Lebensmittel, also Bio-Lebensmittel normal, alles, was nicht Bio ist, sollte beschriftet sein.
Müsste ausgezeichnet sein.
Mhm.
So sollte auch die Ausbildung sein. Ist ja. Aber nicht so. Bio ist immer noch Speziallehre.
Mhm.
Also man macht die konventionelle Ausbildung und macht dann ein Spezialfach Bio.
Ja.
Das müsste umgekehrt sein.
Ja.
Da ist es so.
Okay.
Aber das ist meine Meinung. Ich bin der Meinung, die Leute müssen aufgeklärt sein, für was sie sich am Schluss entscheiden. Das müssen sie wissen, aber sie müssen Bescheid wissen.
Mhm. Also es geht viel um Bewusstsein auch, oder? Und ich finde auch immer so, es ist ja ein viel zu wenig relevanter Teil von unserer Gesellschaft, weil das sind unsere Lebensmittel, die so produziert werden. Ja. Wir nehmen das zu uns. Im Prinzip viel, das ist jetzt sehr polarisierend, wenn ich jetzt sage, ja, aber viel relevanter wie ein Pharmazeutikum. Weil es ist etwas, das wir jeden Tag in grossen Mengen zu uns nehmen. Das ist auch immer so das spannende Thema mit den Heilkräutern und so weiter. Aber unsere Lebensmittel, die sind ganz anders gewertet in der Zertifizierung.
Völlig. Und man weiß das vielleicht auch gar nicht. Und ich weiß es selber nicht, was es ausmacht, wenn man in der konventionellen Landwirtschaft oder in den Züchtungszielen auf grosse Früchte, auf robuste Früchte zielt, wenn man Haarsäule produziert, wo Pflanzen in einer Watte drin sind, mit Flüssigkeit genährt werden. Es gibt schöne Früchte, aber sind die vollständig?
Mhm.
Haben die alles drin?
In ihrer Grundkonstrukt meinst du jetzt, wie es ursprünglich mal denkt, haben sie alle Nährstoffe drin, sind sie vom Aufbau?
Mhm. Was macht er wirklich mit einem? Das weiß ich nicht. Aber ich vermute einfach, dass das nicht vollständig sein kann.
Mhm.
Und was es auch noch ausmacht, ist gerade jetzt an einem Konsument, für was dass er sich entscheidet. Er denkt, ob ich ein Bioprodukt kaufe oder konventionell. Ein anderer hat vielleicht weniger Gift drauf oder irgendetwas.
Ja.
Aber dass man damit, was man damit unterstützt, wenn ich ein Bioprodukt kaufe, habe ich vielleicht ein gesünderes Produkt, möglicherweise. Aber dass man dahinter Biodiversität unterstützt, biologische Betriebe fördert,
ja,
dass man faire Arbeitsbedingungen fördert, dass es mich mit dem Kauf von dem Produkt damit unterstützt. Das ist der relevanteste Punkt.
Mhm.
Ja. Ich glaube nicht, dass man viel weniger länger lebt, dass man, wenn man konventionelle Produkte konsumiert, aber dass es der Umwelt gut geht, da ist der grosse Einfluss. Dass Nachfrage da ist.
Ja, sehr spannend. Und bei dir auf dem Betrieb, du bist sehr vielfältig aufgestellt. Da hast du vorher so schon ein bisschen angetönt gehabt, dass du noch andere Wege gehst oder dass du da Kreislaufsystem oder das Ganzheitliche noch auf eine ganz andere Ebene bringst oder ihr da ganz andere Systeme. Würdest du uns mal mitnehmen? Also wir fangen mal bei dir an. Du hast gesagt, ihr habt Kühe und Hühner. Ihr könnt alles direkt vermarkten oder habt einfach noch spezielle Partner?
Genau, also Direktvermarktung heisst für mich, ich tue selber vermarkten. Da kann auch ein Bioläden sein oder Marktfahrer, aber ich tue direkt anbieten, direkt abrechnen. Es geht nicht über einen Grossist.
Ja.
Ich entscheide, wann ich verkaufe und zu welchem Preis ich es verkaufe.
Ja.
Das ist A und so. Also alles, was wir machen, wird direkt vermarktet, komplett. Unser Haupterwerb sind Früchte. Das sind über 1000 Hochstamm-Tafelobstbäume.
Wow.
Das gibt es eigentlich nicht. Hochstamm gleich Mostobst. Wir machen Hochstamm-Tafelobst. Das hat verschiedene Gründe. Vor allem wegen pestizidfreien Anbau. Dann haben wir eine Hofverarbeitung, wo wir viel einmachen, dörren etc. Mit dem Schluss mit dem Artikelkatalog für über 140 Produkte im Sortiment, wo ich jetzt Äpfel nur als ein Artikel zähle, auch dort sind 40 Sorten Äpfel. Das zweite Standbein und das dritte Standbein sind Kühe. Das ist eine spezielle Tierhaltung, das sind eine Art Milchkühe. Aber am Schluss produziere ich im Moment Fleisch. Also sind die drei Standbeine.
Kannst du uns dort nochmal mitnehmen? Weil das ist mir jetzt zum Beispiel auch nicht ganz bewusst. Das ist auch immer so ein Mysterium, wie das ist mit den Tieren oder mit dem Fleischkonsum. Ja. Auch in dem Sinn. Milchkühe sind normalerweise so, dass nicht als Fleisch nachher verwendet werden. Ist das richtig?
Das ist richtig. Respektive Nachkommen meistens schon. Also ja. Wenn ein männliches Tier auf die Welt kommt, ist es tatsächlich zum Fleisch verdammt.
Ja.
Geht einfach nicht anders, weil jedes zweite Tier ist ein Männchen, aber Milch geben nur Frauen, das ist ja nachvollziehbar. Und, aber dass es Milch gibt, braucht es ein Kind, das ist auch nachvollziehbar, sonst gibt es keine Milch. Und es muss jedes Jahr ein Kalb auf die Welt kommen, damit man anständig melken kann. Und entsprechend gibt es auch relativ viel Fleisch. Also wenn man Milch konsumiert, gibt es auch Fleisch.
Ja.
Da muss man sich bewusst sein, manchmal auch einem Vegetarier mal mitgeben, wenn du Milch konsumierst. Und du darfst gerne Vegetarier sein, vielleicht isst jemand anderes deinen Fleischanteil, aber er existiert.
Ja.
Der Fleischanteil, wenn man Milch produziert. Jetzt ist es so, dass ich aufgehört habe zu melken und meine Milch nur noch den Kälbern gibt. Jetzt gibt aber eine Milchkuh, die Rasse habe ich immer noch, mehr Milch als für ein eigenes Kalb. Und das bedeutet, ich kann Kälber noch zunehmen von mir.
Mhm.
Ein Milchbauer ist immer daran interessiert, dass sein Kalb möglichst schnell wegkommt. Weil er hat mehr Geld für das Milch, als wenn er es am Kalb gibt und nachher das Kalb verkauft. Als Fleisch oder als zum Aufmästen oder irgendetwas. Darum okay. Will jeder Milchbauer möglichst schnell seine Kälber verkaufen. Und das Problem hat jeder Milchbauer. Und jetzt für mich als Direktvermarkter, ich kann das Fleisch besser verkaufen und der andere Bauer, der mich Kälber abnimmt, der kann die Milch besser verkaufen.
Mm.
Und statt dass er seine Kälber muss irgendwo weggeben, in einen konventionellen Mastbetrieb, kann er es zu mir geben und die Kälber trinken bei mir ab Euter Milch, bis reif sind für was auch immer, ob es dann ein Kalbfleisch gibt oder eine Nachzucht, die ich selber in den Stall rein will oder das Tier, das ich hier ausmäste. Also es löst das Problem von einem anderen Betrieb. Darum habe ich, sage ich, da immer noch melken, aber mein Anteil Milch ist beim anderen Betrieb und sein Anteil Fleisch ist bei mir.
Mhm.
Darum ist es eine Fleischproduktion, aber es ist nicht eine Fleischproduktion, es ist der Teil, der aus der Milchproduktion anfällt.
Und es ist auch ein Kreislauf, den du auf eine Art und Weise schliessest wieder.
Genau.
Ja.
Genau. Und jetzt in dem System gehört zum einem Herdöpfel auch das Fleisch.
Hm.
Ich sage, das ist einfach so, einfach die Art von Fleisch ist eine Alternative zu Vegetarismus. Ich will niemanden davon überzeugen, nicht Vegetarier zu sein. Aber das wäre eine gute Alternative, weil das sind Tiere oder das ist Fleisch, das geht aus dem Kreislauf raus. Meine Düngerlieferanten sind Milchkühe. Und dass ich schlaue Herdöpfel habe, habe ich Milchkühe. Ich könnte natürlich auch einfach Kühe rumstehen haben, die einfach nur essen und schiessen. Aber da macht jetzt wirklich keinen Sinn. Da kann man die Milch noch rausziehen. Und so fällt Fleisch an, aber einfach dann nicht dreimal am Tag, sondern vielleicht zwei, dreimal jede Woche. Wenn man das ist eine Bauchschätzung von mir, wenn man auf so einen Konsum reduzieren von Fleisch, könnte tatsächlich alles Fleisch so produziert werden. Für mich mit gutem Gewissen.
Mit sehr viel Bewusstsein auch für das Lebensmittel. Also nicht nur für jedes Lebensmittel, ja. Im Endeffekt, oder? Schlussendlich konsumieren wir ja auch andere Lebensmittel, sehr unbewusst, ja. In dem Sinn.
Sehr viel Bewusstsein und sehr viel Persönlichkeit und sehr viel Respekt.
Mhm. Und Dankbarkeit auch gegenüber der Natur, ja. Und dem Tier, das dahinter steht.
Genau.
Wie ist das für dich? Ich habe nur ein Foto gesehen auf deiner Internetseite, ganz herziges mit einer Kuh oder einem Kalb. Ich bin nicht sicher, relativ nah. Und hat dann so gedacht, jetzt rein auch mit dem biodynamische Gedanken, ob jetzt der esoterische Teil hat oder nicht, du hast so schön gesagt, eben so da mit der Natur und so weiter. Wie ist das für dich, denn so ein Kalb zu metzgen?
Ja, ich bin nicht so ein Gefühlsmensch, für mich geht das gut. Ein Kalb und ein Rind ist jetzt nicht so intensiv, aber bei mir werden die Kühe auch sehr alt. Ich bin ein sehr, sehr extensiver Betrieb.
Ja.
Eine Klammerbemerkung, einfach, also jetzt meine Kühe liefert vielleicht ein Drittel von der Milchleistung, die Rasse, die für ein Potenzial hätte, wenn ich denen entsprechendes Futter gebe. somit die leisten wirklich viel weniger oder müssen weniger leisten und werden sehr alt. Und wenn ich jetzt eine 15, 16, 17-jährige Kuh in die Metzger bringe, das ist dann intensiv.
Die hat dich sehr lange begleitet halt auch? Oder ja. Ihr habt euch sehr lange begleitet?
Genau, man kennt sie und das bringst du auch wirklich einen Freund in die Metzger. Mhm. Aber das musst du irgendwie machen. Also die Alternative wäre, eine Kuh zu verwelken lassen und dann muss man den Kadaver entsorgen. Mm. Das ist die Entscheidung, die man treffen muss. Mm. Und da bin ich schon dafür, um sie zu verwerten. Ja. Ich sage dieser Kuh auch, hey, jetzt gehen wir in die Metzger, morgen gehen wir in die Metzger. Ich begleite die Tiere selber, ich fahre die einzeln zum Metzger. Mm. Im Anhänger ist ein kleiner Handwerksbetrieb, Hans und Wurst in Rheinau. Ja. Ich führe die am Halsband ins Schlachthof rein. Dann gibt es einen Bolzenschuss. Und dann geht es ratzfatz ausblutet und dann ist die ausgenommen. Also die vertrauen mir, die kommen mir mit. Und so bringe ich die. Mhm. Das ist relativ persönlich und begleitet bis zum Schluss. Dann ist es aber auch ein bisschen so, mein Betrieb ist so aufgebaut, dass ich für alle Bereiche einen Verantwortlichen habe. Somit auch für den Stall. Jemand kümmert sich um den Stall, jemand kümmert sich um die Tiere. Ich bin gar nicht im Stall so wirklich. Mhm.
Du hast 7 Mitarbeiter, hast gesagt.
Jetzt im Moment 7 Leute unter Vertrag, ja. Mhm. Genau, 6 Leute, ich bin ja der 7. Mensch, bin ich.
Ja, ist auch wichtig. Ja.
Der ist auch noch rum. Auf etwa 550 Stellenprozent noch Teilzeitler.
Ja.
Genau. Und das heisst, ich habe jemanden für den Stall und ich bin nicht jeden Tag oder nicht mehr jeden Tag mit den Tieren. Für mich ist das relativ nüchtern dann. Sage ich, entscheide auch, jetzt geht der Rind in die Metzger. Wir haben Nachfrage. Und dann lade ich sie auf, da bin ich dabei, führe es rein und lade es aus. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag mit dem Tier geschafft habe. Und ich kann das nachvollziehen. Also es ist jetzt noch relativ einfach. Wir haben auch schon Tier einfach abgeliefert. Dann läutest du an. Hey, ich habe 2 Rinder zum Metzgen. Der kommt den Lastwagenbolz dann, man drückt die Tier in den Lastwagen, der bolzt sie da weg. Das ist sehr unpersönlich, das tut gar nicht weh. Rein emotional. Es ist einfach, man merkt, wie unpersönlich und wie die Tier sofort zu einer Ware wird und nicht mehr zum Individuum. Ja. Und darum mache ich das nicht mehr.
Ist auch nicht stimmig denn zu deinem ganzen Konzept? Oder
gar nicht. Mhm. Nein.
Ja. Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Ja. Und du hast ja noch weitere Bereiche. Also ein Bereich, den ich noch spannend gefunden habe, wo ich so ein bisschen nachlesen bin, ist, dass ihr wirklich alles, das ist eben auch ein Teil von dem Kreislaufsystem, wo man sich vielleicht auch bewusst sein, Futter wird alles direkt, wenn ich das richtig verstanden habe, von euch quasi direkt zu den Tieren zum Fressen gebracht. Also du kaufst kein Futter ein?
Nein, außer die Ausnahmesituationen. Also jetzt im Frühling ist mir auch das Heu ausgegangen. Ja. Dann kaufst du halt noch ein paar Bällchen beim Bio-Kollegen im Dorf oder so. Mhm. Das funktioniert schon, aber das soll auch so sein. Mhm. Grundsätzlich ist bei uns wird alles auf dem Hof produziert. Das Futter von den Kühen, das Futter von den Hühnern. Vielleicht ein schönes Beispiel, die Hühner, die brauchen ja Verschiedenes, die brauchen tierische Eiweiß und da kommt jetzt von der Milch, die wird zentrifugiert, zu Rahm.
Das machst du auch selber?
Das mache ich auch selber, die Milch allerdings nicht mehr von mir, weil ich da ja nicht mehr melke.
Genau, ja.
Das muss man zugeben, aber früher war das unsere Milch. Und vom Rahm, die Fett geht weg, das Protein bleibt zurück, da gibt Magermilch, da tue ich einticken, das ist die Eiweißquelle der Hühner. Und dann brauchen die noch Getreide, zum auch ein Nährstoff haben, das ist eigenes Getreide und somit habe ich vollständiges Hühnerfutter mit einer hohen Legeleistung. Einfach so. Und dann habe ich erzählt, wir produzieren pestizidfrei Obst produzieren. Also der ganze Betrieb ist pestizidfrei, aber das Obst spezifisch kann eine Herausforderung sein und führt auch dazu, dass ich mehr zweitklassiges Material habe. Und wenn ich jetzt da Äpfel zum Beispiel, jetzt habe ich wurmige Äpfel oder mit Hagelschäden oder mit Schorf drauf. Ich könnte die als Maßstabstab liefern, aber das ist wirklich, das geht gar nicht. Also rein wirtschaftlich. Da wird wieder der Preis diktiert und das ist ganz schlimm.
Also du redest jetzt vor allem, wenn man es den 2 grössten wahrscheinlich gibt und dort mitspielt. Ja. Oder grundsätzlich. Mhm.
Genau, oder wem auch immer. Aber der Preis ist vorgegeben. Es hat jetzt da einen neuen Spieler, den Holderhof zu Hulgen, der ein bisschen oben reingeht. Aber das ist immer noch ein Preis, den ich muss sagen, lohnt sich für mich, nur schon das Auflesen und das Fahren, die ganze Arbeit, die man das Jahr durch hat. Ist alles nicht nötig. Ich tue bei mir alles verarbeiten. Ich habe hochwertige Rohstoffe. Die Äpfel, die optisch nicht das Highlight sind. Also ich habe eine eigene Mosterei im Betrieb. Ich habe eine Verarbeitungsküche. Und dort tun wir die den Rohstoff nutzen und zu hochwertigen Produkten verarbeiten. Unpasteurisierte Rohsäfte, Gumpfen, Äpfelmus, Dörrfrüchte etc.
Also, das komplette Produkt wird verarbeitet?
Ja, also alles wird verwendet, was wir oder genutzt, was wir hier haben. Es ist dann nicht ein billiger Mostobst, sondern es ist ein hochwertiger Rohstoff, wo ich dann nachher mit der Verarbeitung einen guten Preis kann ich wirtschaften für den Rohstoff, der sonst degradiert ist als Mostobst. Und ich kann durch die Verarbeitung noch Wertschöpfung generieren, noch jemanden anstellen. Das ist eine Vollzeitstelle, Verarbeitung auf dem Betrieb. Und habe wunderbare Produkte. Und das gibt dann den riesigen Produktekatalog von rund 140 Artikeln, wo du da an die Stange kommst. Und die Artikel sind nicht Handelsartikel, sondern Sachen vom Hof. Mhm. Ein schönes Beispiel, zum Beispiel Essiggürkli, machen wir jetzt nicht mehr, aber da haben wir lange gehabt, da hat Garnischau vom Hof drin, Essig, Öpfelessig, den wir selber produzieren, Kräuter sind vom Hof, wirklich tutsch alles, was drin ist, vom Hof. Ich lasse Nüdeli produzieren mit Getreide vom Hof, wo ich in meiner eigenen Hofmühle verarbeite, die ganz neu ist, eine Steinmühle. Ich habe Eier vom Hof und da Mehl und die Eier vom Hof, die ich bei uns im Dorf verarbeiten lasse, zu Nudeln. Also es ist einfach wirklich alles von da und einheimisch. Auch die Etiketten sind aus dem Dorf, die Designerin ist aus dem Dorf und werden in der Dorfdruckerei gedruckt. Und so ist da, haben alle ihren Teil und es ist wirklich regional und lokal und ehrlich. Ja, und da passiert, also da ist mit der Teil vom geschlossenen Kreislauf.
Ja.
Verwendung von allem, Verwertung von allem und
regional auch noch das Netzwerk zu nutzen. Ja. Und da ist gerade noch mal etwas, was sehr, sehr auffallend ist, auch wenn man dir auf den Hof kommt. Du hast nicht nur deine eigenen Verarbeitungszweige, die sehr vielfältig sind, sondern du hast auch externe Leute mit auf dem Hof. Also es gibt da eine Spielgruppe bei dir. Es gibt jemanden, der Wildkräuterkurs macht, habe ich gesehen. Es gibt eine Hundeschule, die da
gehört. Das ist auch so. Ja.
Willst du da mal noch so kurz einsteigen? Wie ist das für dich? Oder warum ist dir das wichtig, um da vielleicht auch noch ein bisschen Türen aufmachen vom Hof und zu sagen, es ist auch ein Ort für Gemeinschaft und andere Zweige?
Ja, genau. Der Grund für das ist eigentlich, um Leute auf den Betrieb zu bringen. Also das ist ein reiner Direktvermarktungshof und das ist neu. Das war nicht so, was ich übernommen habe. Da haben wir noch Milch abgeliefert und schon auch direkt vermarktet mit einem viel kleineren Produktekatalog. Aber die Parteien, die da sind, die passen sehr gut daher, aber sie bringen vor allem auch Leute da rauf.
Mhm.
Da ist so der Hintergedanke letztlich, zum zeigen, hey, da sind wir, da gibt es Veränderung, der Betrieb verändert sich und überhaupt zu zeigen, dass wir da sind, eine neue Corporate Identity gemacht und auch müssen machen und eben Veränderung gesehen, da ist ein neuer Mensch mit neuen Ideen, aber auch für die, die mich nicht kennen. Zum sagen, dass es da gibt, ja. Ja.
Ja, sehr spannend auch, eben sich selber den Raum ein bisschen zu nehmen und zu sagen, hey, da bin ich und es ist vielleicht auch, es hat sich vielleicht auch etwas verändert, so darf es ja auch sein, aber so ein bisschen zum einen neuen Ruf auch vielleicht auch aufbauen, oder? Dass man wahrnimmt, dass da vielleicht auch ein bisschen andere Wind weht.
Ja.
So wie es halt auch in einer Veränderung ist.
Ja, ein neuer Ruf.
Mhm.
Oder eben auch zu aufklären. Weil wenn ich erzählt habe, für was wir machen, gibt es kein Label. Ja. Da kann man nur direkt vermarkten.
Man kann nur darüber reden. Wir haben da vorhin gerade auch miteinander darüber geredet. Es ist so schwierig, um gewisse Sachen, da kannst du nicht schreiben, da bringst du nicht auf eine Etikette drauf in dem Sinn. Oder was du mir jetzt da erzählst, da ist etwas, da bringst du noch über, wenn du mit einem Menschen redest und jemand anfängt zuzuhören und es vielleicht auch beim Zuhören dann versteht in dem Sinn. Bestmöglichst.
Oder ein kompliziertes Label oder eine komplizierte Webseite, wo dann da alles beschrieben ist. Oder
ein
eigenes Label, das wird nicht gelesen. Mhm. Es ist manchmal auch, Konsumenten setzen auch nicht einmal jetzt auf die ganze Geschichte, sondern einfach auch jemanden zu kennen, da ist man sympathisch oder es ist aus der Region.
Genau.
Also wenn man auch in Restaurants schaut, ist aus der Region, dann denkt man, cool, dann nehme ich.
Mhm.
Aber Regionalität in dem Sinne, ohne jemanden in Schatten zu stellen, Regionalität hat keinen Zusammenhang zur Qualität. Wird aber gerne so angesehen. Möglicherweise macht es ein paar gut aus der Region, aber ist nicht gewährleistet. Oder?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wenn ich jetzt, wie siehst du da, wenn ich jetzt den könnte eine Entscheidung treffen zwischen regional und konventionell, sage ich jetzt einmal, ja, und biologisch und aus dem Ausland. Das ist einfach manchmal so ein...
Also wenn ich nochmal klarstelle, es braucht kein Zertifikat, um etwas gut zu machen.
Absolut.
Das ist wichtig, wenn der Bauer von deinem Vertrauen ist oder irgendwo Ausland, also jetzt gerade bei mir, die Grenze ist da 2 Kilometer weg, ist keine Schande ins Ausland zu gehen, wenn man dort etwas Schlaues hat.
Mhm. Wenn man dort auch weiss, das Vertrauen ist da ein Stück weit, oder wenn man weiss, dass es...
In der Schweiz oder da ist alles so näher strukturiert, der Zugang zu nachhaltigen Produkten ist gewährleistet. Auch sagen wir 50 Kilometer ist ja immer noch näher, das ist sehr näher. Wir sind uns einfach gewöhnt, nähere Distanz. Wenn man an andere Länder denkt, ist 50 Kilometer schon schnell ein Umweg, den man noch macht.
Ja, das ist so.
Amerika, Australien, irgendetwas.
Sind uns gar keine Distanz gewöhnt, genau, in dem Sinne.
Und darum hat es auf meinen Produkten auch überall ein Schweizer Kreuzchen drauf. Weil ich liefere auf Zürich in Bioläden. Und dort, da haben sie mir gesagt, das ist mir erst, da haben sie mich darauf hingewiesen, es ist für sie ist ein regionales Produkt ein Schweizer Produkt. Und wenn man in die Läden, in die Regale hineinschaut, sind wirklich viele Produkte aus dem Ausland.
Ja, gerade in Reformhäuser und Bioläden in der Schweiz, das ist wirklich krass.
Das ist recht extrem.
Mhm.
Und erst dort habe ich Schweizer Kreuze drauf, weil nur schon da eine Regionalität, nur schon da ist ein Vorteil. Kommt, glaube ich, ein bisschen davon, wo man wohnt oder wo man ist, wenn man eingestellt ist, wenn man als regional einschätzt.
Mhm.
Wenn jemand im Ausland das viel besser macht als der, dann warum nicht?
Ja.
Warum nicht? Mhm. Ja. Es sind also weitreichende Konsequenzen, für welche Produkte man sich entscheidet.
Bewusst hinschauen, einfach auch, egal jetzt Label hin oder her, einfach auch schauen, wie läuft es und
Bescheid wissen,
genau, sich Informationen auch holen bei den richtigen Leuten. Ja, und ich habe gesehen, du bist auch am Maschinenbau noch so ein bisschen treu geblieben. Du hast, kann man sagen, Projektfirma, da musst du mich jetzt aufklären, du hast RHS, Innovation, Innovation.
Genau.
Mit 2 anderen Partnern noch zusammen.
Ja.
Erzähl doch mal noch, was ist da der Gedanke dahinter?
Ja, tatsächlich bin ich Maschinenbauer geblieben. es ist jetzt nicht mega langweilig geworden in der Landwirtschaft, aber die Chance oder die Gelegenheit hat sich ergeben, um mit damals noch 3 anderen Partnern ein Ingenieurbüro zu gründen. Wir machen technische Produktentwicklung. Das heisst, jemand kann mit einer Idee zu uns kommen, ist aber selber vielleicht kein Mech oder kein Ingenieur. Wir prüfen die Idee, setzen die um, also berechnen die, designen die, bauen die, machen den Prototyp und setzen die um bis zu einem Serienprodukt. Von der Idee bis zum Serienprodukt. Das ist das, was wir machen. Und die Firma war lange da auf dem Betrieb, weil ich da Platz hatte, weil ich schon als Mechaniker, ich habe noch eine Mechanikerausbildung, eine schöne Werkstatt eingerichtet habe, um auch Prototypen zu bauen. Inzwischen sind wir gewachsen und ausgezogen von da, weil wir grösser geworden sind. Inzwischen haben wir auch mehrere eigene Produkte. Gegründet haben wir die vor 4 Jahren. Und wir sind jetzt auch schon 7. dort.
Wow.
Ja.
Und auch alles ein bisschen miteinander, oder? Vor 5 Jahren Landwirtschaftsbetrieb, vor 4 Jahren dann auch noch dazu.
Hätte dürfen weiter auseinander sein. Wäre nicht schlimm gewesen.
Ja.
Hat ziemlich gefordert auch.
Glaube
vor allem sind da 2 Startups. Der Hof ist auch ein Startup.
Ja.
Kann man so sehen.
Ja.
Also ich sehe es so. Und das andere ist natürlich ein neu gegründetes Startup, aber beides im Aufbau. Also es hätte nicht gleichzeitig sein. Aber manchmal kommt die Gelegenheit nicht nochmal. Als Ingenieurbüro dort habe ich auf meine 2 Partner, auf meine 2 zuverlässigen Partner mich verlassen. Ich bin offiziell 10% in dieser Firma angestellt. Natürlich Mitinhaber, ich bin dabei für Entscheidungen, für Investitionen, für strategische Entscheidungen und Akquise mache ich auch.
Ja.
Aber operatives Geschäft neben dem Landwirtschaft, Projektleitung oder so, keine Chance, das geht
ist
nicht.
Ist gar nicht möglich, oder?
Ja.
Also rein zeittechnisch nur schon alleine mir.
Genau.
Ja.
Das Limitierende ist immer nur die Zeit.
Ja.
Das ist so. Und das ist ihnen auch klar und die wissen das und das verhebt auch so.
Wo nimmst du deine Energie her für all das, was da anfällt?
Also jeder Mensch steckt erstaunlich viel Energie. Das merkt man erst, wenn es läuft. Das ist unglaublich, wie viel Energie das ein Mensch kann haben. Wie lange das am Akt durchheben. Ich bin vielleicht schon ein bisschen außergewöhnlich. Aber ich merke dann einmal schon auch, gerade so im Winter, wenn es bei uns ruhiger wird auf dem Betrieb.
Fährt es auch ein bisschen runter.
Der fährt runter und man wird richtig müde.
Ja.
Man ist 2 Monate lang einfach müde.
Ja.
Da braucht es. Und dann darf man müde sein und dann hat man wieder die Faust, um wieder können schaufeln. Aber es ist ganz klar, der Betrieb hier muss einfach werden, lebbar. Ich sehe da als Investitionsphase jetzt hier in die Modernisierung, in Umbau. Es sind Umbauten geplant, es ist ja schon viel gegangen, dass es einfacher wird.
Also du meinst Investition rein monetär, aber wahrscheinlich auch rein von deiner Zeit und von deiner Energie her. Du siehst das, ja, als Investitionsphase.
Da muss eine Investition sein, da muss ein Return haben. Das darf nicht so bleiben.
Ja.
Weil sonst bin ich das Leben lang am Krüppeln.
Es braucht einen Ausgleich in dem Sinn.
Es muss ein Ziel haben, das wird ich erreichen.
Ja.
Dass man kann eben mit der Arbeitsstunde, dass Wirtschaftlichkeit da ist, dass auch ich gute Löhne zahlen kann und so weiter. Und nicht mehr muss auf die 55 Stunden. Ich bin jetzt schon zurückgegangen, ich muss nicht mehr 55 Stunden, ich fordere da nicht mehr. Halb Stunde im Tag retro gegangen. Aber das soll weitergehen. Dass meine Mitarbeiter auch weniger streng haben, aber auch ich. Ja. Mhm. Genau, da ist die Investition.
Gibt es irgendetwas, wo wir deiner Meinung nach jetzt noch vernachlässigt haben, vergessen haben? Also man könnte überall natürlich noch sehr, sehr, sehr viel tiefer eintauchen. Aber jetzt mal zum ein Grundverständnis hier anbringen. Hast du das Gefühl, wir haben noch etwas grundlegend vergessen?
Wir haben wirklich weitreichend geredet, ja.
Ich habe es probiert.
Ich hoffe einfach, dass das eine gewisse Aufklärung mit sich bringt. Mm. Wie ich schon gesagt habe, entscheiden muss jeder selber, aber muss Bescheid wissen. Entscheiden, für was für Produkte er sich entscheidet, das ist, und was für Konsequenzen das da hat. Was bedeutet Bio wirklich?
Ja.
Ob man am Schluss ein konventionelles Produkt kauft oder ein Demeter-Produkt. Da muss jeder für sich entscheiden. Ja. Aber den Unterschied muss man wissen.
Mhm.
Man soll nicht ins Regal ein Bioprodukt rausziehen und das Gefühl haben, man hat da pestizidfrei Produkt, weil da ist nämlich die Assoziation dahinter, das haben wir besprochen vorher.
Genau.
Sondern, aha, da ist da.
Mhm.
Passt so für mich? Oder nein, ich will etwas anderes. Ich muss da den Bauer persönlich kennen, mal schauen, was der macht.
Ja.
Er muss nicht ich sein.
Ja, und es ist ein Miteinander. Was ich auch immer so spannend finde, ist, dass man entweder immer am Produzent oder am Konsument den schwarzen Peter zuschiebt, in dem Sinn, oder irgendwo die Schuld sucht oder auch die Verantwortung abschiebt. Und schlussendlich ist es ja ein Miteinander. Also, abgesehen davon, dass jeder Produzent ja auch ein Konsument ist, also man hat ja immer auch seine eigenen Produkte oder andere Produkte, die man zum Leben braucht. Und eben auch so komplett sich als Konsument abzusondern und zu sagen, ja, das ist doch denen ihr Ding, wie sie das machen, das ist ja irgendwo auch nicht realistisch. Oder dann denkt man irgendwo auch ein bisschen.
Nein, das ist wirklich so. Also das ist auch in der Industrie so. Also ein Produkt wird entwickelt nach Nachfrage und nichts anderes. Oder man versucht, eine Nachfrage zu schaffen, wenn man ein Produkt hat oder eine Technologie erfunden hat, wo man nicht weiss, was man jetzt damit macht, dann sucht man ein Produkt, das nachgefragt wird. Also der Konsument ist der Einzige, der entscheidet, was gemacht wird und was nicht.
Mhm. Aber eine grosse Verantwortung hinter dem als Konsument da sein, oder?
Ja, und Konsequenzen passieren aus dem heraus.
Genau.
Folgen. Kommen aus dem Konsum.
Ja,
das ist genau so.
Ja. Absolut. Abschließende Frage, wo führen die Wurzeln noch an? Wo bist du gerade dran? Was steht gerade noch so an? Da mit der Mühle ist relativ neu.
Ja, Mühle ist ein kleines Nebenprojekt, sage ich jetzt mal. Also es ist kein kleines Projekt, es ist relativ grosses, aber das zeigt, was man alles kann bewirken kann, wenn man gute Leute hat auf dem Betrieb, die arbeiten. Dann kann man sich um so ein Projekt kümmern. Ich bezeichne mich selber als Bürobauer. Ich bin im grossen Teil tatsächlich im Büro und mache die Planungen und die Marketing und Vertrieb.
Ja.
Ja, genau. Und
wo führen die Wurzeln noch hin? Oder wo hast du schön hin mit deinen Wurzeln jetzt gerade? Jetzt
ist es gerade irgendwo weg. Wollen bringen.
Wenn du gute Leute hast, die arbeiten, dann kannst du so Sachen... Neue, ist es da gewesen?
Die Wurzeln, die weiterführenden Wurzeln, also mein Ziel auf dem Betrieb ist, dass ich mit 40 Midlife-Crisis habe. dass ich es geschafft habe, dass der Betrieb läuft, dass es steht, dass er erfolgreich ist, dass es allen gut geht, dass ich gute Leute habe, die es gut haben auf dem Betrieb, dass ich mir ein schönes Heim bauen konnte, dass wir das Ring haben. Und ich dann mit 40 denke, jetzt muss ich wieder etwas Neues machen. Das ist das Ziel, da führen die Wurzeln an. Das sind noch 7 Jahre, ich muss Gas geben. Das war schon mal ein 3-Jahres-Plan, um den Betrieb aufzubauen. Jetzt bin ich schon im 6. Ja, es gibt den Faktor 3-Regeln. Das heisst, du nimmst dir etwas vor, es geht 3-mal länger, das stimmt recht gut.
Ja, dann bist du wieder recht gut dabei.
So von dem her bin ich noch gut dabei, aber es war auf 3-Jahr-Plan. Ja. Daher geht es. Midlife-Crisis mit 40.
Sehr spannend. Dann schauen wir mal, wie es läuft. Und vielleicht begegnen wir uns auch ein anderes Mal wieder, weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht noch mal in gewisse Bereiche auch noch mal tiefer einzutauchen, damit man da wirklich auch das Bewusstsein immer mehr kann geben und den Leuten mitteilen. Sehr, sehr schön.
Ja, Jacqueline, danke vielmals.
Ja, ich danke dir vielmals. Es war sehr spannend und ich bin froh, hast du dir Zeit genommen.
Sehr gern.
In dem Fall bis ein anderes Mal und ganz viel Erfolg und weiterhin viel Energie für alles, was du machst.
Danke, bis dann.
Mach's gut. Ciao, ciao. Danke vielmals fürs Zuhören. Und schön, bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto «Zusammen wurzeln und wachsen». Bis bald!